herzlichen Dank für Ihr Interesse. Häufig erlebe ich Erstaunen, was im Christentum haben wir auch sowas, mystische Heiltechniken. Und dieser Weg, auf den ich Sie nehmen möchte, hat auch viel mit meinem eigenen Lernweg zu tun. Denn in meiner eigenen Ausbildung kam auch nichts von mystischen Heiltechniken im Christentum vor. Und so war mein Umweg erstmal über 4 Jahre asiatische Meditation, bis ich überhaupt mein Weltbild erweitert hatte und Kategorien zur Wahrnehmung entwickelt hatte, um zu sehen, im Christentum haben wir auch mystische Heiltechniken. Häufig ist es so, dass Seelsorgerinnen und Seelsorger in einem etwas laienhaften Aufguss gängiger psychotherapeutischer Verfahren ausgebildet werden. Zum Teil wird immer noch Rogers mit dem Verbalisieren emotionaler Elemente gerne übernommen. Manches wird aus der Psychoanalyse übernommen. Aber leider steht dabei im Hintergrund ein materialistisches Weltbild, sodass selbst gegenwärtig Pastorinnen und Pastoren, Krankenhausseelsorger und Krankenhausseelsorgerinnen der Blick für zusätzliche Heilquellen und spirituelle Ressourcen im Menschen fehlt. Aus meiner Sicht ist es eine tragische Fehlentwicklung, dass gerade auch die evangelische Kirche für ihre Seelsorgeausbildung sich sehr auf Sigmund Freud konzentriert hat, aber dass es auch Roberto Assagioli gab, einen wichtigen Vorläufer der transpersonalen Psychologie, das ist bei eigentlich fast noch niemand in der evangelischen Kirche angekommen. Und Freud sagte ja von sich selber, dass er kein religiöses Empfinden hat. Man könnte fast sagen, es ist eine Form von Selbstentwertung, dass man ausgerechnet jemanden, der sagt, Rituale sind im Wesentlichen Zwangshandlungen, dass man sagt, ja, dessen Theorie übernehmen wir als Theologen. Aber Roberto Assagioli, der selber zum Teil freimaurerische Praktiken kannte und wusste, es gibt viel klarere Bewusstseinszustände und nicht nur Tiefenpsychologie, sondern Assagioli forderte eine Höhenpsychologie, dass wir mit den eigentlichen Quellen des Menschseins durch bestimmte Übungen in Kontakt kommen. Das sind alles Umbrüche, die erst noch anstehen. Also erstmal das einleitende Fazit. Setzen Sie bitte nicht das gegenwärtige Christentum mit der lebendigen Religion des Christentums gleich. Das sind riesengroße Unterschiede, sondern das ist ein moderner Verschnitt. Das ist die Anpassung an den sogenannten rationalen Menschen der 60er Jahre. Und ich hoffe, auch mit meinem Vortrag und mit der Art, wie ich inzwischen Theologinnen und Theologen ausbilde, da einen wichtigen Umbruch herbeizuführen. Ich selber war also auch einer Lehranalyse, Psychoanalyse ausgebildet worden und im Laufe von 7 Jahren verschiedene psychologische Zusatzausbildung. Das war mein Rüstzeug. Und dann kam eines Tages, ich verändere jetzt Namen und Geschlecht, damit das nicht nachvollziehbar wird, die konkrete Person, aber der Fall ist konkret. Sagen wir, kam eines Tages ein junger Mann zu mir, das war ein Erstgespräch, und spricht konkret über seine Suizidneigung und dass er auch 2 Sorten Antidepressiva nimmt. Es wird deutlich, in seiner Jugendzeit, das war auch ein Ringen um Autonomie, das leider irgendwie scheiterte, eigentlich würde man sagen Borderline-Symptomatik. Jetzt nahm er 2 Sorten Antidepressiva und obendrein sagte er, oh, verursacht in mir starke Leberschmerzen. Und dass ich schon vor einem Jahr, als der zu mir kam, eine Studentin das Leben genommen hatte, was mache ich? Reagiere ich jetzt wie so ein Standardseelsorger, ich erkenne die Grenzen meiner Kompetenz, Sie müssen zum Psychologen. Jedem Suizid geht ein missglücktes Gespräch voraus, ist ja das andere. Und innerlich bin ich dann doch nochmal eben auch in meine eigene Mitte gegangen und dachte, ja, dann gib diesem Menschen doch einfach eine Übung, mit der ich selber sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Und das war der Anfang auch eines neuen Ansatzes in der Begleitung von Menschen. Denn so schön ich das alles finde, was Frau Schuchardt gesagt hat über Krisenbegleitung, die Menschen, die ich kenne oder die bei mir landen, die sind in Krisen stecken geblieben. Die sind eben die Spirale nicht weiter hochgegangen. Und die brauchen wirklich ganz konkrete Begleitung. Also rechnete ich jetzt damit, dass bei dieser schweren Symptomatik eigentlich auch eine hohe Belastung in der Begleitung dieses Menschen auf mich zukommt. Und seltsamerweise passierte das nicht, sondern erst so nach 14 Tagen bat dieser junge Mann, ein Student, um ein neues Gespräch und erschien dann auch sehr fröhlich in meinem Büro. Und ich dachte, was ist jetzt los? Und berichtete, ja, die Übung hat wunderbar geklappt. Offensichtlich, aus meiner Wahrnehmung, hat sie ihn in seinem Drang nach Autonomie unterstützt. Denn jemand, der Nahrung verweigern kann, darin sah ich erstmal, was funktioniert, wo ist eine wichtige Ressource, sehr starker Wille. Hat auch nachgefragt, ja, hat auch Leistungssport in seiner Jugendzeit betrieben, Schwimmen. Also hatte ich ihm erstmal eine Übung gegeben, die natürlich etwas leichter in dieser Situation ist, mit der er unmittelbar wahrnimmt, folge ich dem Willen eines anderen Menschen oder mache ich meinen Willen? Hat mich jemand anders manipuliert? Oder bin ich in meiner eigenen Willensmitte? Kann ich die Ziele verfolgen, ganz konkret in einem Gespräch mit einem Menschen, die ich jetzt will? Dazu braucht ihr also keinen Supervisor, sondern es ist eine ganz einfache Feedback-Übung, um wahrzunehmen, tue ich das, was ich möchte. Also diese Übung hatte teils funktioniert und auf einmal fand ich mich in der Begleitung dieses Menschen gar nicht mehr mit diesem empathischen Verbalisieren wieder oder Gespräch strukturieren, Ziele festmachen, Kontrakt bilden, sondern eher war ich in der Rolle von einem Coach, der jetzt hilft, dass diese Übung besser funktioniert. In einem weiteren Gespräch, also ich wurde auch nicht nachts angerufen, habe ich dieser Person jetzt eine kleine Übung gegeben, mit der sie ihre Gedanken kontrollieren kann. Also gerade bei depressiven Menschen ist ja dieses Gedankenkreisen um die Verletzungen und dann eben auch diese Self-Fulfilling Prophecy, die wurde ja heute schon angesprochen, dass ich mich schon reinbohre, eine neue Begegnung steht eigentlich an. Aber ich rufe oder meine Gedanken kreisen um alte missglückte Begegnungen und so gehe ich schon mit einer negativen Stimmung und negativen Annahmen in die neue Begegnung und kann gar nicht das Neue mehr wahrnehmen. Also Lernprozesse finden dann ja gar nicht mehr statt, wenn ich mit diesen Gedankenkreisen beschäftigt bin. Also hatte ich ihm auch aus der mystischen Tradition eine ganz einfache Übung gegeben, mit der er seine Gedanken autonom steuern kann. Also genau diesen Autopiloten, wenn diese depressiven Gedanken mit einem durchgehen, dass er das stoppen kann und sich stattdessen wirklich gedanklich auch auf die Gegenwart einlassen kann. Das Ergebnis, die Übung beschreibe ich dann auch noch und gebe sie Ihnen auch, das Ergebnis war, dass dieser junge Mann nach etwa einem halben Jahr auf mich wieder zukam. Inzwischen hatten wir immer nur geschaut, dass die Übungen individuell zu ihm passen. Denn auch mit Übungen kann man sich eigentlich auch beweisen, ich bin ein Trottel. Also man kann auch Übungen negativ einsetzen, wenn man sie einfach in die bisherige Charakterstruktur einbaut. Also nach einem halben Jahr sagt er, ich möchte jetzt meine Antidepressiva absetzen. Und ich traute dem Ganzen immer noch nicht, weil ja bisher auch keine Erfahrungen vorlagen in der Begleitung von Menschen und dennoch so solche schwierigen Ausgangslagen, wie diese Übungen wirken. Und habe dann also gesagt, also sowieso hatte ich ständig dazu angeraten, wollen Sie nicht wieder mit einem Arzt, mit einem Psychologen Kontakt aufnehmen? Zum Teil gebe ich zu, auch zum Abschieden dieser Verantwortungslast. Das habe ich auch reflektiert. Und jetzt habe ich gesagt, nee, also dann begleite ich Sie nicht mehr, wenn Sie die jetzt einfach absetzen. Jemand hat Ihnen die verschrieben, gehen Sie bitte zu diesem Arzt, halten Sie Rücksprache, dass Sie das dann auch kontrolliert absetzen, sogenannt eben dieses Ausschleichen. Unter dieser ärztlichen Kontrolle hat also dieser junge Mann beide Antidepressiva nacheinander abgesetzt und das Ergebnis war dann nach einem Jahr etwa, dass er sich in dieser Zeit aus einer destruktiven Beziehung befreit hatte, dass er bilanziert hatte, dass das Studium nichts für ihn war, sich erfolgreich, also wirklich realistischer, auf eine bestimmte Projektstelle beworben hatte und inzwischen ist der Kontakt auch sehr locker. Also es sind auch überhaupt nicht diese heftigen Übertragungsdynamiken entstanden, dass ich entweder nur idealisiert werde, also ich sei der Retter, oder wenn was nicht funktioniert, landet die ganze Aggression bei mir, ich werde entwertet. Das sind ja häufig so Begleitungen in der Begleiterscheinung, wenn man Borderline-Menschen begleitet. Also all das fand nicht statt, sondern er kam wirklich in der Realität an. Und inzwischen, das muss man jetzt auch nicht idealisieren, das ist so der gewöhnliche Alltag mit den alltäglichen Leiden. Jetzt, das war das Eingangsbeispiel, wie ich überhaupt auf die Idee kam, mystische Übungen in der Begleitung von Menschen einzusetzen. Also gar nicht so sehr, um Ärzten oder Psychologen Konkurrenz zu machen, sondern weil wir selber eigentlich aus meiner Sicht unserer Aufgabe zur spirituellen Begleitung von Menschen als Kirche gar nicht mehr richtig nachkommen. Allein schon vom Ausbildungshintergrund ist das kaum möglich. Spirituell basierte Therapien bilden aus meiner Sicht den Kontext. Inzwischen gibt es ja in den USA diese Mindfulness-based Therapies, also achtsamkeitsbasierte Therapien, aber eben nicht auf christlichem Hintergrund, sondern auf dem Hintergrund des Buddhismus. Das kann ich hier nicht näher ausführen. Den Anfang bildet ja Jon Kabat-Zinn mit MBSR, also wie er durch Achtsamkeitsübungen Menschen in Burnout-Krisen begleitete. In dem Buch Gesund durch Meditation beschreibt er da einiges. Dann griffen andere Ärzte und Psychologen das auf zur Behandlung von Depressionen. MBCT heißt das Verfahren. Schließlich Jeffrey Schwartz und Kollegen haben das aufgegriffen zur Behandlung von Zwangserkrankungen. Also dass dieser Impuls, ich muss jetzt nochmal die Treppe hochgehen und kontrollieren, habe ich den Herd ausgeschaltet oder ist der Fernseher ausgeschaltet, damit er nicht explodiert, dass ich diesen Impuls jetzt einfach nur wahrnehme, ja, in mir ist der Zwang, die Treppe hochzugehen, aber das ist eine Fehlermeldung in meinem Gehirn, weil der Angst-Sorgen-Schaltkreis überreagiert. Also auch da eine sehr hohe Heilungsquote wurde erreicht. Allerdings immer nur bei Menschen, die dazu bereit sind, diese Übungen auch tatsächlich zu vollziehen und nicht diese Rettervariante haben. Ein weiterer Hintergrund ist das Thema Neuroplastizität. Da folge ich einer Darstellung auch von Sharon Bagley, die die neuesten Ergebnisse relativ allgemeinverständlich zusammenträgt, dass also unser Gehirn uns nur determiniert im negativsten Fall. Und dass es eigentlich im gesunden Falle einfach nur das widerspiegelt, womit wir uns am meisten beschäftigen. Das gilt eben auch noch im fortgeschrittenen Alter. Das Gehirn stellt jeweils eben die Bereiche zur Verfügung für die Tätigkeiten, die wir am meisten machen. Also wir können negative Schaltkreise lahmlegen, dass da der Stoffwechsel geringer wird. Das wird ja inzwischen auch durch bildgebende Verfahren dargestellt. Und wir können eben auch Neues aufbauen. Ein weiterer kultureller Kontext ist eben auch der Vorstoß der Pharmakonzerne zum pharmazeutischen Neuroenhancement. Das wird zumindest ernsthaft diskutiert inzwischen. Mich berührte sehr unangenehm schon das Umfrageergebnis der Zeitschrift Nature, aus dem hervorging, dass inzwischen, im Jahre 2008 war das, dass inzwischen jeder fünfte amerikanische Leser schon Ritalin, Modafinil oder Beta-Blocker zur Leistungssteigerung eingenommen hat. Einfach mal, um ein paar Tage durchzupowern, um konzentrierter zu sein. Und der zweite Grund, der angegeben wurde, zum seelischen Wohlbefinden. Auch da gibt es weniger riskante, allerdings auch weniger profitable Strategien, die langfristig sogar besser sind, nämlich aus der spirituellen Tradition, zur Optimierung von Hirnleistungen, zur besseren Konzentration. Und ein wichtiger weiterer Kontext ist eben ein transpersonales Menschenbild. Also ein Menschenbild, das in der Tradition von spirituellen Traditionen, nicht nur vom Christentum, wahrnimmt, dem Menschen stehen noch ganz andere Heilquellen zur Verfügung. Ergebnisse, die für meinen Ansatz im Hintergrund stehen, sind vor allem die Untersuchungen von Richard Davidson, am buddhistischen Mönch Mathieu Ricard, wo man ganz konkret untersuchte, wie wirken bestimmte Meditationstechniken auf Hirnfunktionen und Hirnstrukturen. Um das kurz zusammenzufassen, dieses einfach nur Sitzen und Leerwerden produziert noch immer sogenanntes mentales Geplapper oder den Affengeist, wie es auch buddhistische Meditationslehrer nennen. Also noch immer ist unser Gehirn damit beschäftigt, Gedanken zu produzieren und ihnen nachzuhängen. Deshalb Ricard selber sagt, das ist nicht Meditation. Meditation leitet er ab von Kultivieren, etwas anbauen, etwas aufbauen. Insofern ist es tatsächlich mentale Arbeit. Meditation, sowohl im buddhistischen als auch im alten christlichen Verständnis, ist immer eine Konzentrationsarbeit auf bestimmte Gefühle, auf einen bestimmten Satz, auf bestimmte Bilder. Und dann produziert der Mensch in diesem Zustand Gammawellen. Die produziert er zum Beispiel auch, wenn er hochkonzentriert eine Matheaufgabe löst. Meditieren wird insofern verstanden als das Erlernen des Verweilens in heilsamen Gefühls- oder Gedankenzuständen. Da fasse ich das nochmal zusammen zu den achtsamkeitsbasierten Therapien. Also auf diesem Hintergrund wird in den USA längst schon erfolgreich mit depressiven Menschen bei Zwangserkrankung, inzwischen sogar als Bestandteil der Borderline-Therapie gearbeitet. Marsha Linehan hat da viel ausgearbeitet zu. Jetzt konkret zu den einzelnen Übungen. Um die soll es ja heute gehen. Mal sehen, wie wir es von der Zeit schaffen. Insgesamt wollte ich nicht so ein barockes Gebäude entwickeln mit komplizierten, geführten Meditationen, sondern in unserem Kulturkreis ist es so, dass die Menschen mir häufig sagten, du, ich habe überhaupt keine Zeit, so wie es bei meinen asiatischen Meditationslehrern lernt. Also sie müssen mindestens 2 Stunden täglich üben, sonst merken sie gar keine Fortschritte. In den 4 Jahren, in denen ich das gemacht habe, stapelte sich die Arbeit auf meinem Schreibtisch und da gibt es immer noch einen Stapel gelber gefüllter Postpakete als Aktenberg, den ich immer noch nicht wage zu öffnen. Also im Freundeskreis fand es viele spannend, dass ich über alte Meditationstechniken auch im Christentum forsche, aber immer wenn die sagten, hast du was für mich, und ich sagte, ja, dann musst du das und das tun, haben die gesagt, habe ich keine Zeit für. Damit haben mir meine Freunde und diese Menschen dazu geholfen, wirklich etwas Handhabbares für den konkreten Alltag zu entwickeln. Also habe ich nur 3 Übungen ausgewählt, eine für das Denken, eine für das Fühlen und eine für das Wollen. Immer auf dem Hintergrund Achtsamkeit, Wahrnehmung, und dass diese 3 Bereiche gezielt durch minimalistische Übungen trainiert werden können. Das wirkt sehr, sehr einfach, aber inzwischen in Kiel habe ich in diesem Jahr auch angefangen, Kurse zu geben. Die werden auch gerne vor allem auch von Akademikerinnen und Akademikern besucht. Das ist inzwischen so Mundpropaganda, da muss ich gar keine Werbung mehr für machen. Und die Leute beißen sich da auch zum Teil erstmal die Zähne an diesen Übungen aus, weil wir denken erstmal, wir sind autonom, wir können unsere Gedanken steuern. Ja, wir konzentrieren uns doch, wenn wir an einem Text schreiben oder uns auf einen Menschen einlassen. Wir denken, unsere Gefühle seien autonom und unser Wille. Das ist ja auch das Projekt der Aufklärung. Wage dich, deines eigenen Verstandes zu bedienen, wir sind autonom. Aber durch die Übung können Sie absolut für sich feststellen, wie autonom bin ich. Und zwar auch noch differenziert nach den einzelnen Bereichen. Und niemand sieht es. Also Sie haben unmittelbares Feedback für sich. Das ist eben auch dieser Coaching-Effekt bei schwereren Störungsbildern. Das Ganze, also diese 3 Übungen, sie stammen nun mal eben auch aus spirituellem Hintergrund, lassen sich natürlich auch in andere Therapieverfahren bestimmt gut integrieren. Ist eben verbunden mit dem Entwicklungsweg, wie er eben auch in der christlichen Mystik da war. Die menschliche Entwicklung verläuft eben in diesen 3 Phasen. Reinigung, da können wir auch sagen Klärung, im Lateinischen Purificatio. Die 2. Stufe, Illuminatio, Erleuchtung. Das ist, wenn ich zunehmend mit meiner eigensten Mitte verbunden bin. Und diese Mitte ist... Das sind wieder Bilder und der Mystiker ist eben auch bilderkritisch. Diese Mitte ist eben mit Gott, mit Göttlichem oder mit meiner eigenen göttlichen Mitte oder mit meinem wahren Selbst schon immer verbunden. Hier beginnen dann eben auch intensive Heilungserfahrungen. Vereinigung ist, wenn mein Alltags-Ich und mein wahres Selbst sich in der Priorität wirklich genau umgekehrt haben. Wenn ich davon ausgehe, das, was ich hier als Alltagsmensch zeige, das ist eine relative Variante. Meine eigentliche Mitte ist mein wahres Selbst. Und wenn ich daraus inspiriert und geleitet bin. Das muss jetzt nicht so weit gehen, sondern wie weit ich auf dieser Entwicklung, auf diesem Entwicklungsweg, kann man natürlich auch sagen, ich hätte es auch schön als Spirale malen können, wie weit ich auf diesem Entwicklungsweg komme, hängt davon ab, jetzt einfach von der Intensität, mit der ich diese drei Übungen praktiziere. Ich habe natürlich versucht, die besten, also wenn die Leute schon kaum Zeit haben, wollte ich mir das Beste in diese knappe Zeit reintun. Auf Stufe 1 bedeutet das, wenn ich mit diesen drei Übungen für Denken, Fühlen und Wollen umgehe, tatsächlich, dass sich zunehmend die Konzentrationsfähigkeit verbessert und dass ich im Alltag stressresistenter werde, also mehr Distanz habe, nicht mehr von den anderen in dieses Auf und Ab von Aggression und Zeitdruck reingezogen bin und dass ich zunehmend frei werde von Manipulationen. Genau ein Jahr, nachdem dieser Mensch aus dem Eingangsbeispiel, dieser junge Student, sich dann fröhlich verabschiedet hat aus dieser Coaching-Begleitung, tauchte der nächste Mensch bei mir im Büro auf und ich dachte, mein Gott, warum schickst du immer diese komplizierten Menschen zu mir? Das war jemand, der hatte jetzt ungefähr 30, hatte schon Sprachprobleme, und nahm seit 15 Jahren täglich, also reichlich Marihuana und sprach auch dem Alkohol etwas zu und hörte obendrein auch noch gerne rechtsradikale Musik mit einem entsprechenden Freundeskreis. Und dann dachte ich, ja, der kann diese Übung nicht machen. Also weil ja bestimmt auch von Ihnen die Frage kommt, Indikation, wo lassen sich diese Übungen noch machen? Weil ich wieder mit meinem Latein am Ende war. Dieser Mensch war zum Glück nebenher auch in gesprächspsychotherapeutischer Behandlung, sagte dann aber zu mir, die will immer nur über meine Mutter reden, also erzähle ich ihr über meine Mutter. Also auch so, Abgrenzung war eben auch noch nicht geschehen. Und dann dachte ich, ja, wie ist denn das jetzt? Also der erste Mensch, den du mit diesen Übungen begleitet hattest, hat einen starken Willen, so ein Leistungssportler. Aber hier wirklich völlig depressives Menschenbild und genau das ja, ach, ich kam nicht früh aus dem Bett und dann war es schon so spät, dann dachte ich, kann ich gleich zu Hause bleiben und muss nicht mehr zur Uni. Dachte ich, auf jeden Fall muss ich mit der Willensübung erstmal anfangen, dass er überhaupt eine Struktur kriegt, um die anderen Übungen regelmäßig zu machen. Und dann hat er sich ausgesucht, ja, er wird, was weiß ich, zu jeder vollen Stunde eben an dem Ring am Finger drehen. Und dann hat er gesagt, ja, ach, wissen Sie, jetzt habe ich nach 2 Wochen gemerkt, ich habe den Ring ja gar nicht umgehabt. Habe deshalb die Übung vergessen. Aber auch hier kamen wir dahin, dass er es schließlich geschafft hatte, auch wieder in etwa in einem Laufe eines Jahres, denn eben doch auch alle drei Übungen zu machen, einigermaßen regelmäßig. Und wo ich selber verblüfft war, ist, weil der hatte Sprachstörungen, er hatte Gedankenrisse, er hatte schon so ein etwas aufgedunsenes Gesicht, da dachte ich, ja, da kann man wahrscheinlich nicht mehr viel machen, das hat das Hirn bestimmt auch schon Schaden gekriegt. Dieser Mensch hat sich auch innerhalb eines Jahres so weit entwickelt, dass er mit diesen Drogen aufgehört hat, aber da kann ja auch seine Therapie nochmal einen Anteil dran gehabt haben. Und dass er inzwischen, er hat ein paar soziale Defizite, das muss man ernsthaft sagen. Insofern tritt er noch ein bisschen provozierend auf oder sozial ungelenk. Aber er ist inzwischen so ein heller Kopf, dass er sich mit seinem Professor in Seminaren anlegt, über Promotion nachdenkt. Am schönsten war es für mich, er saß sowieso in meinem Büro und sagte, also mit Jesus Christus brauchen Sie mir nicht zu kommen, ich bin stolzer Heide, er bevorzugte also auch die germanische Götterwelt. Und da habe ich gesagt, ja gut, dann gucken wir nach einer Übung, die zu Ihnen passt, weil ich habe extra die Übungen so ausgesucht, dass es auch Menschen auf einem anderen religiösen Weg praktizieren können. Und dann sagte er als Ergebnis, ja kann das sein, dass Gott überall ist, in jedem Menschen, in jedem Baum, nur überall auf andere Weise. Und dann dachte ich, boah, wenn das nur einer unserer Studenten mal so erfahren hätte, dieser Atheist, also, oder er sagt, ja, also das waren dann immer diese Gespräche, vor allem deshalb macht es ja eigentlich auch Spaß, weil diese Menschen immer wieder so einen kleinen Erfolg einfach nur präsentieren, dann ein bisschen in Frage stellen, das optimieren wollen. Darum drehen sich dann eigentlich die Gespräche hauptsächlich bei der Begleitung von Menschen mit diesen Übungen. Dann sagt er auch, oh, wenn ich sonst in diesen überfüllten Unibus einsteige, ich hasse sowieso Menschen und dann hasse ich die erst recht, aber ich habe mich selber nicht verstanden. Ich hatte nur so ein Gefühl von Liebe für die alle. Also das ist schon so Stufe 2, müsste man sagen. Also es war also nicht so, dass ich mir dachte, oh, ich will jetzt doch mal eine tolle Studie verfassen und so, sondern das hat sich alles von der Basis her ergeben. Also denken, fühlen und wollen, jeweils eine Übung dafür. Auf Stufe 1 geht es wirklich im mystischen Sinne Purificatio, Klärung, Reinigung, dass ich auf allen diesen drei Ebenen arbeite. Das ist auch sehr heilsam für Intellektuelle, weil da besteht ja eine große Differenz zwischen dem, eigentlich müsste man tun und ja, wofür übernehme ich tatsächlich Verantwortung oder was mache ich. Jetzt die Übung für den Willen, die ist jetzt nicht so direkt jetzt von den christlichen Mystikern abgeleitet. Die haben natürlich auch ihren Willen trainiert, aber entweder wirklich fast so in Richtung Leistungssport mit sechsfach gewickelten Eisenketten sich durch die Wüste geschleppt, so die ersten Mönche im 4. Jahrhundert. Das wirkt dumm heutzutage, wenn man so in den Bus einsteigt. Oder bei Ignatius von Loyola, also da ist der Wille sofort inhaltsgerichtet, da würden wir auch sagen, das ist religiöse Manipulation, will ich nicht. Ja, ich will Jesus Christus als meinem Feldherrn nachfolgen. Habe ich die doch so abgewandelt, wie eben auch Willensübungen so um 1900 in der religiösen Szene abgewandelt wurden und nehmen die Form. Wir müssen überhaupt nicht drüber nachdenken, ist unser Wille frei oder unfrei, sind wir determiniert oder nicht. Diese zweiwertige Logik trifft nicht zu, sondern Sie werden sehen, mehr oder weniger und zu bestimmten Tageszeiten unterschiedlich. Und dazu brauchen Sie nichts weiter als eine zweckfreie Übung. Wenn Menschen im Mystik-Seminar hören, zweckfrei, sagen sie, sinnlos, ja, wie soll ich denn die Übung machen, die ist doch sinnlos. Es geht wirklich darum, dass Sie keinen Vorteil von der Übung haben, weil dann geht es nicht mehr darum, ich will einfach nur, weil ich will. Also, wenn Sie sagen, um 14.30 Uhr will ich meine Brille putzen, haben Sie den Vorteil, weil danach haben Sie wirklich wieder einen klaren Durchblick. Wenn Sie sagen, um 14.30 Uhr will ich meine Blumen gießen, dann sind Sie vielleicht mal nicht in der Praxis und keine Blumenübung weg. Manche aus dem Kurs machen daraus fast eine Mutübung. Ja, ich tippe mir dreimal an die Nase. Auch nicht. Sondern einfach wirklich eine kleine Handlung, die so unaufwendig ist, dass Sie niemals gehindert werden können. Also Sie können sich an Oberschenkel tippen oder kurz an Nacken. Und das Spannende ist, ich kenne bisher keinen, der die Übung auch nur in der ersten Woche regelmäßig geschafft hat. Ich schließe mich ein, ich mache die auch noch viermal täglich. Vor allem ist es schwierig für Menschen, die mit ihrer Aufmerksamkeit, gerade auch in Frauenbiografien ist das häufig so, so erzogen wurden, dass sie immer aufmerksam sein sollten auf das, was andere brauchen. Also diese überempathischen Menschen, die tatsächlich zu kurz kommen, wo dann mal vorbricht, ich will auch, aber wo man mit dem Leben dann doch das Gefühl hat, ich komme nicht richtig voran. Das zwingt diese Menschen wirklich bei sich zu sein, weil Begegnung, Beziehung heißt ja, es gibt uns beide gleichzeitig und nicht, wenn du da bist, löschst du mich aus. Langfristig hat das zur Folge, dass sie ihre eigenen Lebensziele immer klarer sehen. Das ist wie ein Nebeneffekt, da müssen sie nicht extra drüber nachdenken. Natürlich haben die christlichen Mönche eine radikalere Übung, nämlich die Visualisierung des eigenen Todeszeitpunktes. Inzwischen gibt es Workshops, da kann man sich sogar in den Sarg legen und wird fast begraben. Muss man nicht. Es reicht, das im Kopf zu machen. Ich komme vom Arzt, weiß, ich habe jetzt nur noch 6 Monate zu leben. Dann sackt man erstmal rein in so ein, also genau diese Spirale, warum ich und ich brauche noch Lebenszeit. Und wenn man das dann positiv wendet, wofür brauche ich noch Lebenszeit? In jedem Menschen lebt das, dieses eigene Projekt, das wird dann viel klarer. Aber das ist eine sehr radikale Übung, da muss man schon einigermaßen gefestigt sein. Deshalb reicht auch diese einfache Willensübung, dass sie zunehmend eigene Ziele unbeirrt verfolgen können. Und diese, wenn etwas nicht klappt, es einfach erstmal nur liebevoll wahrnehmen, statt zu sagen, ja, ist doch typisch für mich, schaffe ich nicht. Jetzt müsste man das noch für verschiedene Charakterstrukturen abändern, aber es ist jetzt kein Workshop. Deshalb gehe ich zur nächsten Übung. Jetzt die Zeit schon ein bisschen weiter voran. Deshalb beschreibe ich die einfach nur, können Sie ja zu Hause probieren, 5 Minuten lang nicht zu denken. Und dann merken wir, oh, Projekte, Einkaufslisten, das ist Wahnsinn. So geht es leider eben auch vielen Menschen vorm Einschlafen. Und das ist ja mit eine Ursache auch von Schlafstörungen. Ich kann nicht abschalten. Also das Instrument, was in unserer Kultur am meisten trainiert wird, das analytische Denken, wir sind ihm fast ausgeliefert. Und das ist eigentlich falsch, dass wir einem Werkzeug ausgeliefert sind. Was haben die ersten christlichen Mönche gemacht, die wirklich noch klasse Mystiker waren? Faktisch sind sie in die Wüste gegangen und das ist ja schon absoluter Reizentzug. Also da passiert ja kaum was. Es wird auch beschrieben, wie die gerade zur Mittagszeit fast durchdrehten, weil jetzt brennt auch noch die Sonne. Und dann haben die häufig Besuche untereinander gemacht, einfach um nicht diesen absoluten Reizentzug zu haben. Und inzwischen gibt es ja auch Experimente. Es reicht, sich einfach so einen Datenhelm aufzusetzen, also dass man nichts sieht und Ohrstöpsel. Da muss man nicht in die Wüste. Und dann verschwimmt die Grenze zwischen äußerer Wirklichkeit und innerer Realität, weil ich fülle das Äußere mit meinen Fantasien. Also eine typische Situation, die man als Foltermethode einsetzen kann, so wie Expeditionskoller und zum Durchdrehen. Was haben diese Mönche gemacht? Was hat sich bewährt? Sich auf einen einzelnen Satz konzentriert. Weil wir schaffen es eben nicht, uns 5 Minuten auf nichts zu konzentrieren. Und deshalb nehmen wir einen Konzentrationspunkt. Im Zen haben sie das ähnlich. Die nehmen den Atemstrom. Das machen auch manchmal, wenn ich das im Kurs mache, sagen viele, ich konnte es. Und ich sage, ja, und wie? Ja, Atem. Atemstrom ist natürlich ein Konzentrationspunkt, der ist sehr neutral, das ist eine allgemeine Öffnung, aber deshalb, gerade auch so evangelische Theologen sagen, warum soll ich einen ein und denselben Satz 5-mal wiederholen, da wäre ich doch irre. Nein, da wir uns nicht einfach so konzentrieren können, ist das ein Anker für die Aufmerksamkeit. Und das ist eben ein absolut religionsübergreifender mystischer Hauptweg. Wer sich mit Gandhis Biografie befasst, wird sehen, dass er sagt, dass das Rückgrat meines Lebens war immer die Arbeit mit dem Mantrum des Gottesnamens Rama. Das hat ihm, weil er als Kind sehr viel Angst hatte, seine kindliche Betreuerin mit auf den Weg gegeben. Und seitdem hatte er keine Angst mehr. Als Mantren werden bevorzugt genommen eben Gottesnamen. Im Hintergrund steht bei mir auch nochmal die Forschung Herbert Benson, Heilung durch Glauben. Das ist ein US-amerikanischer Kardiologe, der auch mit den Mitteln der Rockefeller Stiftung forscht. Und der stellt so dar, dass es fast beliebig ist, was ich als Mantrum nehme. Faktisch ist es doch ein Unterschied, ob ich immer Bratwurst oder Kühlschrank sage oder einen Gottesnamen. Weil das hatten wir ja auch im Eingangsvortrag, Wörter wecken Assoziationen, Quelle ist was anderes eben als Bratwurst. Und aus mystischer Sicht sind Gottesnamen sowas wie Türen in eine andere Dimension, Zugänge zu Kraftfeldern, in die ich dann unmittelbar hineingestellt werde, weil die Mystik hat eben nicht dieses fast primitive, moderne Gottesbild, hier bin ich und da ist irgendwo das Jenseits, sondern der Mystiker geht davon aus, das Jenseits ist nur ein Jenseits meiner Wahrnehmung. Und wie viel ich wahrnehmen kann, das ist subjektiv völlig unterschiedlich. Für asiatische Menschen sind eben die Energieströme wahrnehmbar. Und bei Qigong trainieren sie als allererstes die Sensibilität der Hände, die Wahrnehmung. Dass man so lange die aufeinander zubewegt, bis man das Kraftfeld seiner eigenen Hände spürt, wenn man das komprimiert. Und für die sind wir Primitive und für manche Menschen, die einen Tanzkurs belegen, sind die Füße transzendent. Welcher ist der rechte, der linke, in welcher Reihenfolge? Also das Jenseits ist kein ontisches, also wie zwei Seinsformen, sondern es ist ein Jenseits der Wahrnehmung. Und wenn ich mich auf den Gottesnamen konzentriere, werde ich in solche Kraftfelder hineingenommen. Für diejenigen gibt es auch immer wieder im Kurs, die sind so abgefüllt mit schlechten Predigten und schlechten Erfahrungen mit der Kirche, das ist verständlich. Und da gibt es immer in den Religionen diese Lehre von den Eigenschaften Gottes, dass man sagt, in Erfahrungen von Liebe, von Ruhe oder Frieden ist Gott schon immer gegenwärtig. Das sind Gotteserfahrungen, aber anonym. Und deshalb ist es dann die Frage, wie kann ich mit einem Menschen sein eigenes Mantrum suchen? Es muss auch zum Atemrhythmus denn. Und dann ist es wichtig, wenn er dieses eigene Mantrum gefunden hat, aber erst dann, dass man es dann faktisch reizkonditioniert, also koppelt an den Atemstrom. Das, viele im Christentum sind heute noch erstaunt, wie wir und Atemtechnik, das ist asiatisch. Das zeigt nur, wie entfremdet wir von unserer eigenen religiösen Tradition sind. Es wurde immer, am Anfang in der Wüste waren vielfältige Mantren, haben die Mönche sich einfach einen Psalmvers gesucht, der Herr ist mein Hirte oder von allen Seiten umgibst du mich oder mit meinem Gott springe ich über Mauern und hatte jeder so sein Mantrum. Dann hat man zunehmend den Jesusnamen genommen, Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Wer das mal lesen will, die aufregende Einführung wirklich des christlichen Guru in Russland um 1850 ist beschrieben im Buch Aufrichtige Erzählung eines russischen Pilgers. Das ist wirklich noch, im 19. Jahrhundert lebte diese Tradition und heute lebt sie noch auf dem Berg Athos. Und das bringt auch richtige Mystiker mit Wahrnehmung für das scheinbar Unsichtbare hervor. Die Arbeit allein mit diesem Mantrum. Und das ist immer auch an den Atemstrom gekoppelt. Aber wenn man das zu früh macht und dann merkt, das Mantrum ist falsch, hat man sowas wie zwei überlagernde Radiosender. Und das macht einen natürlich irre. Also, in der christlichen Mystik war es immer klar, meine Gedanken kläre ich, indem ich mich konzentriere auf ein Mantrum. Den Willen muss ich trainieren. Und meine Gefühle kläre ich über Bilder. Und das ist ein Problem in unserer Gegenwartskultur. Sind wir zum einen durch Mantren überflutet. Das macht nicht mehr die Religion, das macht die Werbung. Und früher war das so affektierte, gesprochene Werbesprüche. Denn im Asbach uralt steckt der Geist des Weines. Und heutzutage werden die auch noch gechantet. Also der Mantrengeber, damit wird unser Unbewusstes darauf abgerichtet, dass wir Konsumschweine werden. Und das Üble ist, dass das berichten zum Teil Menschen, die Kinder, die dann ihre demente Mutter im Pflegeheim besuchen. Einer, das stand mal im Berliner Tagesspiegel, der Bericht, hat seine Mutter besucht, sie erkannte ihn nicht mehr, sie wusste nicht mehr ihren eigenen Namen. Dann hat er sich erinnert, dass eben auch die Forschung sagt, Gerüche wirken noch sehr tief. Dann hat er ihr Lieblingsparfüm gebracht. Und er hielt es ihr unter die Nase, Mutter, erkennst du das? Aber natürlich, und dann schoss aus dieser sonst mental erloschenen Frau dieser Werbespruch glasklar hervor. Das heißt, im Positiven, wenn wir uns unser Mantrum selber suchen, dass wir einen fast unzerstörbaren Persönlichkeitskern bilden können und dass darüber eben auch sehr tiefe Heilungsprozesse ablaufen, weil das sind ja auch fast negative, verhexende Mantren. Aus dir wird nie was, du tollpatsch, du bist hässlich. Wenn man das oft genug hört, das ist eben neben der Werbung, diese verletzenden Sprüche. Aber wenn ich mir mein eigenes heilsames Mantrum gebe, wird das ausgehebelt. Und bei Gefühlen, in Krisensituationen ist das eben auch wichtig. Die Gedankenebene ist die wichtigste, also die mit den Mantren. Aber ein Mantrum kann einen Menschen so konzentriert machen, dass man so überwach ist, dass man eben auch Schlafstörungen kriegt, weil man das Gefühl hat, ich kann wirklich die ganze Nacht durcharbeiten. Könnte man, aber irgendwann rächt sich der Körper. Deshalb finde ich es immer wichtig, eben dann auch beim Kurs zu sagen, wenn Sie so starke Energieerfahrungen dabei haben, weichen Sie aus auf die Gefühlsebene. Weil häufig in der Alltagssituation ist es so, man hat eigentlich noch gute Laune, vielleicht so von den schönen Blumen und den Vögelchen, die man hört auf dem Weg zur Arbeit. Und dann sieht man diese Gesichter am Montag. Und weg ist die gute Laune. Und das ist schade. Das zeigt uns nur, dass wir nicht autonom unser Gefühl, unsere Stimmung festhalten können. Und Meditation dient dazu, dass ich das kann. Und dass ich sogar punktgenau Atmosphären hervorbringen kann. Im materialistischen Weltbild sind die Gefühle natürlich im Menschen, aber eigentlich sind wir Sender. Und deshalb werden wir ja auch überwältigt von so einer Sitzung, die zermürbend war und danach grrr, und dann schütten wir es raus an den Partner oder das war so eine Scheißsitzung. über, wenn ich mir ein Bild suche, warum gleich drei Gefühle einüben? Ein Gefühl habe ich, die wunde Stelle, wo ich im Leben vielleicht zu kurz gekommen bin. Vielleicht war es Liebe oder Geborgenheit oder Ruhe. Denn es ist auch schwierig, das jetzt direkt einzuüben, sondern ich brauche ein Bild dafür. Sonst gibt uns die Werbung Bilder vor, aber am besten ist ein Bild. Die Mönche haben sich natürlich was gesucht aus den heiligen Texten. Mein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes und sich in das Bild vertieft. Aber es geht eben auch über den quasi nicht religiösen Weg, dass sie sich ein Bild suchen, wo sie mal vielleicht nur einen kurzen Moment Frieden oder Liebe oder Geborgenheit erlebt haben. Manchmal wählen die Leute dafür Naturbilder, manchmal, ja, ich saß im Garten meiner Oma, da war immer Frieden. Und am Anfang ist es schwierig, das Bild auch nur 2 Minuten festzuhalten. Und da merken wir, wenn wir Bilder nämlich nicht festhalten können, das ist ein Anzeiger dafür, was für ein Gefühlschaos in uns ist. Wer seine innere Bildwelt nicht steuern kann, darf sich nicht wundern, dass ihm im Leben scheinbar lauter Unangenehmes passiert. Weil das ist die Bilder sind das Steuerrad der Gefühle. Und wenn mich andere Bilder steuern, das ist dummerweise auch bei schweren Traumatisierungen so, dann kann ich natürlich diese Gefühle nicht steuern. Und das ist häufig eben auch für Menschen, die was Traumatisierendes erlebt haben, ganz befreiend, boah, ich bin da nicht mehr reingerasselt, sondern ich habe mir jetzt ein Bild, als das schon wieder kam mit diesen, was weiß ich, Erschießungssituationen oder so aus dem Krieg, habe ich mir wieder mein Bild genommen und konnte es dadurch abwehren, die Krise. Für Menschen, die sehr emotional noch labil sind oder eine Traumatisierung hinter sich haben, ist es ganz wichtig, der Grundsatz, bei den Mönchen agere contra, macht das Gegenteil. Vereinfacht gesagt, das Kaninchen vor der Schlange. Warum wird das arme Flauschtier gefressen? Weil es die Schlange anstarrt. Aufmerksamkeit, das ist ein spiritueller Grundsatz. Das, dem ich Aufmerksamkeit schenke, gewinnt Macht über mich. Meine Aufmerksamkeit ist eine Kraft. Eine mentale und emotionale Kraft. Also baut dieses arme Kaninchen auch noch diese Schlange auf. Was müsste es tun, um aus dieser Lähmung rauszukommen? Es müsste sich ein Möhrenfeld visualisieren, ungefähr 2 Kilometer entfernt. Dann ist die Aufmerksamkeit von der Schlange weg. Es kann nicht einfach so die Aufmerksamkeit wegziehen. Es braucht dafür ein Bild, um erstmal, boah, lecker. Und dann hat das Möhrenfeld so einen Sog und dann ist es weg. Weil eigentlich kann es ja hoppeln. Und das ist eben auch, wenn Depressiver jetzt schon wieder drauf kreist, boah, und jetzt, und letztens war der Absturz so. Oder jemand, der unter Panikzuständen, oh, meine Füße sind flau und mein Bauch und meine Hände, jetzt fällt mir schon alles runter. Wenn er diese Symptome meditiert, werden sie stärker, weil er schenkt ihnen die Aufmerksamkeit. Also macht das Gegenteil. Das unmittelbar in einer Krisensituation, also wenn mich dann jemand anruft und jetzt ist alles schief, und diesem Menschen jetzt in der Situation eine Übung beizubringen, ist fast aussichtslos. Deshalb ist es wichtig, wenn jemand nicht in der akuten Krise ist, dass er es dann schon eingeübt hat, und dann sind das häufig so eine Befreiungserlebnisse für die Leute. Oh, diesmal bin ich nicht reingestürzt, ich hatte was in der Hand. Und zum Teil sind das eben leichte Kollateralschäden, was sonst so bei mir landet an Erzählungen von Psychoanalysen oder so. Die Leute, bevor sie stabile Ich-Strukturen haben, meditieren ihr Trauma und rauschen dann rein. Und dann, ja, jetzt kann ich auch nicht, sie sind in Gefahr, sich und andere zu gefährden, jetzt müssen sie leider in die Klinik. Und dann ist das nochmal, das ist ja nochmal eine fast traumatisierende Erfahrung. Im Hintergrund, hier ist also der nette Dr. Benson, der hat darüber auch richtig aus medizinischer Sicht geforscht. Und er schreibt eben auch über die heilsame Wirkung von Mantren und von Bildern. Er sagt ganz klar, unser Gehirn macht keinen Unterschied zwischen dem, was es äußerlich wahrnimmt, und inneren Bildern. Es löst die gleichen Steuerungsprozesse aus. Also davon lebt ja zum Beispiel die ganze Pornoindustrie. Also sie weckt in den Menschen Bilder und es hat physiologische Auswirkungen. Also ist es wichtig, ich brauche gar nicht in mein Inselparadies zu fahren. Ich kann es mir auch einfach innerlich vorstellen. Jetzt ist die Zeit auch fast weg. Genauso wirkt dann eben der Nocebo-Effekt. Wenn ich unangenehme Bilder meditiere, werden die mich auch reinreißen. Aber indem ich mein heilsames Bild habe, habe ich damit ein Gradmesser, wie weit ist meine Aufmerksamkeit schon wieder zum Negativen hin abgerutscht. Am Anfang muss man die Übung extra in Ruhe möglichst einüben, aber dann geht das auch an der Bushaltestelle oder in der Warteschlange, wenn wieder von 5 Kassen nur eine auf ist. Ruhe. Also warum soll der mich jetzt auch noch 5 Minuten danach noch, der jetzt sein Eis mit der Scheckkarte bezahlt, beschäftigen? Benson hat auch richtig Meta-Studien ausgewertet von Menschen, die mit Mantren arbeiteten. Einfach indem ich meinen alltäglichen Sorgen keine Aufmerksamkeit schenke, sondern meine Gedanken jetzt auf einen positiven Punkt lenke, normalisiert sich mein Puls, die Atemfrequenz geht runter, Bluthochdruck kann geheilt werden, Muskeln entspannen sich und er nennt das Ganze Entspannungsreaktion. Während die normale Reaktion ist im Stress, ist die Kampf- oder Fluchtreaktion. Also entweder wäre ich aggressiv oder ich habe das Gefühl, ich will nur fortlaufen. Häufig ist aber eigentlich nur unser Status oder unser Ruf beschädigt oder jemand hat uns beleidigt und gekränkt. Und dann ist es ein absoluter Luxus, dass wir mit einer Kampf- oder Fluchtreaktion reagieren, passiert aber. Da lebt noch der kleine Reptilienmensch in uns Das Mantrum hilft uns, dass wir dem nicht auf den Leim gehen, sodass also der Feind oder der uns ärgert nicht immer unseren wunden Punkt drückt. Und insofern ist dann Dr. Benson in den USA rumgereist und hat auch die Dekane theologischer Fakultäten eingeladen, doch wieder ihren Leuten beizubringen, zum Beispiel mit Mantren zu arbeiten, weil das einen heilsamen Effekt hätte. Ja, soweit der Vortrag. Das geht einfach nicht erschöpfend in der kurzen Zeit. Erstmal habe ich jetzt so ein Buch überhaupt zur Einführung in die alten Traditionen verfasst, Jesus, Gebet und neue Mystik. Und Ende 2011 hoffe ich, das Praxisbuch zu diesen Übungen dann wirklich ganz salopp geschrieben veröffentlichen zu können. Ja, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.